BR Heimat. Habe die Ehre.
Ach du grüne Neune, es ist schon wieder kurz nach 10. Habe die Ehre, ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Der Erich Wartusch begrüßt Sie zu einer Sendung, die ganz bestimmt nicht 0815 ist, sondern hundertprozentig spannend. Denn unser Redensartenexperte Rolf Bernhard Essig ist heute wieder mit dabei. Passenderweise am 7.7. wird er uns durch die Zahlenwelt führen und wo sie sich überall in unserer Sprache niedergelassen hat. Deswegen sollten Sie jetzt mal fünfe gerade sein lassen und uns ein bisschen zuhören. Ich kann Ihnen versprechen, danach haben Sie zahlenmäßig ganz bestimmt Ihre sieben Sachen beieinander. Ein gern gehörter Gast ist er hier in dieser Sendung. Ich sage, habe die Ehre, Rolf Bernhard Essig.
Schönen guten Tag, Herr Wartusch.
Sie sind unser Mann fürs richtige Wort, Redensarten, Sprichwörter, jetzt auch Zahlen in der Sprache. Vor zwei Wochen haben wir mit Ihnen ja schon über Zahlenmystik und die Zahlenmagie gesprochen. Jetzt darf ich Sie als erstes mal fragen, haben Sie denn eine Lieblingszahl?
In gewisser Weise schon. Also es gibt eine kleine Entwicklung. Als Kind war es so, dass ich wie viele die 7 mochte. Keine Ahnung warum, vielleicht weil ich ein 7 auch schon mochte. Aber es kamen dann die Doppelzahlen, die mich bis heute begleiten und die ich sehr gerne mag. Mein Vater sagte ganz häufig, das ist doch 66, also im Sinne von egal. Und wir spielten Elfer raus, was ich auch gerne mochte, diese 1-1. Aber dieses 66, das beschäftigte mich lange. Und relativ bald sagte ich zu meinem Vater, das wäre aber nicht richtig. Denn wenn man die 66 um 180 Grad drehte, dann hätte man 99. Und es müsste doch heißen, das ist doch 88. Und seitdem mochte ich die 88 besonders gern. Und wenn man die um 90 Grad dreht, hat man sogar zweimal unendlich.
Ja, genau, weil im Mathematischen das ja das Zeichen dafür ist. Aber jetzt sind wir fast schon ein bisschen zu weit geraten, denn wir werden ja, wie es beim Lotto immer so schön heißt, in numerischer Reihenfolge die Zahlen durchgehen, also von der Null angefangen. Schauen wir mal, wie weit wir es schaffen, ob wir es denn unendlich schaffen. Wie es ja aus der Mathematik bekannt ist, ist diese Reihe unendlich. Jetzt fangen wir aber erstmal mit den Begriffen dafür an. Nummern und Zahlen. Gehen wir damit auf Nummer sicher?
Ich hoffe nicht. Also ich bin ja manchmal in der JVA in Ebrach, der Justizvollzugsanstalt für jugendliche Strafgefangene, weil ich da eine Schreibwerkstatt leite. Und dort gibt es ganz viele Nummern sicher. Es geht zurück, der Ausdruck aufs Nummer sicher gehen, aus der Gauner- und Polizeisprache. Es gibt ja in den Hotels die Zimmernummern. Das ist klar, Sie gehen auf Zimmer 13 oder gut, das gibt's ja oft nicht, aber sagen wir mal auf Zimmer 12. Wenn man aber eine Gefängniszelle betritt, dann ist das eine, die sehr sicher ist. Und deswegen hat man unter Polizisten und Ganoven gesagt, wenn jemand einfahren musste ins Gefängnis, der geht auf Nummer sicher. Ganz egal, welche Nummer die Zelle hatte, aber sie war sicher. Und insofern war das also von Hotelzimmerbezeichnung her ausgehend eine spaßige, ironische Bezeichnung für die Gefängniszelle. Und dann hat man das nicht mehr verstanden im allgemeinen Sprachgebrauch und hat sich nur noch dieses sicher herausgeklaubt und gesagt, aha, das ist offenbar eine ganz sichere Nummer, also darauf kann ich mich verlassen. Und so hat sich jetzt die neue Bedeutung herausgebildet.
Das ist ein spannender Hintergrund, wusste ich nicht. Aber wenn ich jetzt sage, Sie sind heute meine Nummer 1, das kommt aus der Welt des Sports, oder?
Aus der Welt des Sportes, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen, wo man sagt, das ist der Erste, das ist eine ganz alte Tradition, der Erste, der ankommt, natürlich im Sport, aber auch in einer Rangskala. Der Beste ist dann auch der Erste. Und man hat ja auch die Nummer 1 in ganz vielen Hits, also die Hitparade, da sagt man ja auch, das ist die Number 1 oder die Nummer 1 der Hitparade. Es gibt Lieder, die heißen dann I'm your Number 1. Auch da ist dann nochmal deutlich, es geht um eine Rangskala und im Sport ist sie am allerhäufigsten. Aber das hat sich dann übertragen auf die Liebe, du bist meine Nummer 1, klingt nicht ganz so gut als Liebeserklärung, möchte ich dann doch zu bedenken geben, denn da könnte dann ja die Frage sein, ja und wer ist Nummer 2 und 3?
Ja, genau. Ja.
Also gut, in der Liebe sollte man sowieso die Wörter nie auf die Goldwaage legen.
Oder ganz besonders. Aber die Nummer 1 ist ja eine sehr niedrige Nummer. Wie kommt das dann zustande, dass man sagt, der ist eine große Nummer? Weil das ist ja eigentlich auch was sehr Wertschätzendes.
Unbedingt ist das so. Es ist dann wiederum die Sache, dass ja die große Zahl auch wieder eine beeindruckende Sache ist. Da geht man also weg von der Reihenfolge, der erste, der zweite, der dritte, sondern sagt sich, es geht zum Beispiel um Besitz, um Geld und anderes. Und da ist eindeutig, dass ja eine große Zahl dann eine gute Zahl ist. Aber in Wirklichkeit ist es erst so richtig populär geworden mit den Artisten. Und bei den Artisten war es so, wenn die in die Zirkusarena kamen, dann hatten die auch Nummern. Sie waren gereiht. Und der Zirkusdirektor meistens, der sagte sie dann auch an. Es gab ja verschiedene Nummern. Es gab die Bodennummern. Es gab aber auch Luftnummern. Das waren also solche Vorführungen, bei denen die Artisten am Trapez beispielsweise etwas machten. Heute sagt man ja Luftnummer im Sinne von Luftbuchung, das sei etwas, was nicht geklappt hätte, aber eigentlich ging es um diese artistische Vorführung in der Luft. Und wenn jemand jetzt seine Nummer im Zirkus besonders gut vorgeführt hatte, dann sagte man auch, das war eine große Nummer im Sinne von eine großartige Nummer.
Und dann habe ich jetzt noch einen Ausdruck auf Lager. Jetzt haben Sie vorher schon die Liebe angesprochen, wobei das jetzt nicht unbedingt nur die Liebe sein muss, aber man kann ja auch eine Nummer schieben. Wie kommt denn dieser Ausdruck zustande?
Ich bin nicht mal sicher, dass das wirklich jeder kennt. Das ist vielleicht so als Einschub nicht unwichtig. Wir haben ja ganz viele Hörer, wie ich weiß, und wir hatten gerade übrigens eine Meldung aus Neuseeland zu unserer letzten Sendung. Das finde ich auch ganz bezaubernd, wie unglaublich weit gespannt das ist. Also Neuseeland war jetzt das weiteste in den Pazifik hinein, aber aus Brasilien und aus Arizona hatten wir auch schon Rückmeldungen. Also unglaublich. Jedenfalls ganz viele, ganz viele Redensarten, die wir jetzt so im Alltag verwenden, da denken wir, die kennt jeder. Das ist aber nicht so. Selbst bei Schulauftritten, wenn ich mit Kindern zu tun habe, können die mir Sachen beibringen, die ich noch nie gehört habe. Und eine Nummer schieben muss nicht jeder kennen. Es geht da um den Sexualakt und in der Regel vom Mann aus gesehen und kommt aus dem militärischen Jargon. Das ist ganz klar. Das haben Soldaten gesagt erstmal. Und gibt viele Ideen, dass es mit der Bezahlung von Prostituierten zusammenhängen könnte. Aber viel einfacher ist, das Schieben im soldatischen Bereich einfach auch machen, vollführen und Ähnliches heißen konnte. Das heißt, das Schieben ist jetzt erstmal wie Wache schieben. Das kennen wir ja auch. Und die Nummer, das kann dann in der Tat die Nummer der Zimmern dieser bestimmten Prostituierten oder dann eben auch die Bezahlung sein, die dahinter steht. Aber ehrlich gesagt, so ganz häufig wird das gar nicht mehr verwendet. Das ist ein vollkommen umgangssprachlicher Ausdruck.
Ja, und ich glaube, der verabschiedet sich auch so allmählich, wie Sie schon gesagt haben. Dann springen wir jetzt von der Nummer zur Zahl, zum Beispiel zur Glückszahl. Glauben Sie, dass jeder so seine Glückszahl hat oder ist es mittlerweile auch vielen Leuten nicht so wichtig?
Da ist es so, dass ich es gibt da keine empirischen Daten, also hat keiner mal erforscht. Aber sicher ist, wir alle haben eine gewisse Tendenz zum Aberglauben, mehr oder weniger. Und was besonders aufregend ist, unterschiedlich stark. Ganz häufig sagen wir, ich bin noch nicht abergläubisch. Und dann klopfen wir doch wieder auf Holz. Und wir sind da im Laden, im Kiosk, wo man dann doch nochmal Lotto spielt, was ja in gewisser Weise auch schon so eine Art Aberglauben ist bei den Chancen, die man da hat. Und plötzlich, da wird man magisch angezogen von einer bestimmten Zahl und sagt sich, ah ja, dann nehme ich mal unser Hochzeitsdatum und die Autonummerzahl, die ich habe, und gerät dann so plötzlich in eine Sphäre, wo man sich das vielleicht nicht eingesteht, aber wo ganz eindeutig ist, da geht es schon um Zahlen, die Glück bringen sollen. Und ich kenne eine ganze Reihe Leute, die tragen Zahlen auf der Haut, also tätowierte Zahlen. Auch das soll dann ja eine Art von magischer Bedeutung haben, ob für einen selber oder für den anderen, der mit dieser Art von Hautzahlen oder auch manchmal als Anhänger, als Schmuckanhänger, dann Glück bekommen soll oder man soll das Glück von demjenigen bewahren. Also die Glückszahl ist doch viel verbreiteter, glaube ich, als man denkt. So im ganz Expliziten, dass man durchs Leben geht mit einer Glückszahl, das glaube ich jetzt nicht. Aber es gab auch das Gegenteil, die Unglückszahl. Also Gotthold Ephraim Lessing beispielsweise hatte immer Angst vor der 52 und er starb kurz bevor er 52 Jahre alt wurde. Das sind natürlich so Geschichten, wo man sagt, oh, das ist ja unheimlich. Also insofern die Glückszahl oder die Unglückszahl, das spielte seit der Antike auch eine nicht unwichtige Rolle, weil man die Zahlen auch ja als etwas Seltsames empfand. Die sind ja ein bisschen wie die Noten der Musik, ein Geheimzeichen für viele, wenn wir überlegen, dass bestimmte Zahlen wie Pi oder die Eulersche Zahl ja auch so ungreifbare Zahlen und doch gleichzeitig sehr wichtige Zahlen sind. Das hat die Menschheit sehr früh begriffen. Das ist eine Sphäre, die sich der Magie annähert. Ein Mathematiker würde mir sicher lachend widersprechen und sagen, das können wir alles ganz klar und kühl berechnen und in Worte fassen. Aber für den normalen Menschen ist da eben Glück und Unglück und Magie ganz, ganz leicht damit zu verbinden.
Und auf den Aberglauben werden wir dann sicherlich auch in dieser Sendung nochmal zurückkommen bei der einen oder anderen Zahl. Jetzt haben wir nach der Glückszahl noch die Schnapszahl. 7.7. ist das eine heute?
Lustig, weil wir da je nach Kreis gehen müssen. Also die Schnapszahl hat ja, das wissen die meisten, einfach damit zu tun, dass zufälligerweise sich Ziffern wiederholen. Und ob das jetzt bei 2 schon beginnt, das ist ein bisschen von Fall zu Fall abhängig. Also viele sagen eigentlich erst bei 3, weil so eine Doppelung wie bei 11 oder 22, die kommt ja ganz schnell vor.
Ganz häufig.
Aber wenn wir jetzt Schafkopfen oder wenn wir Skat spielen oder Doppelkopf oder was auch immer, da kommen ja auch solche Zahlen plötzlich, wenn wir das Spiel berechnen, raus. Oder wenn wir irgendwo die Zeche bezahlen, das ist noch besser am Stammtisch. Und dann beträgt die Zeche von einem plötzlich 11,11 Euro. Dann muss man natürlich unter großem Gelächter noch einen Schnaps ausgeben für die ganze Runde. Und so war das in vor allen Dingen erstmal Männergesellschaften und dann später auch immer mehr der Fall, dass man in der Kneipe vor allen Dingen, in der Gastwirtschaft, im Gasthof, bei solchen Rechnungszahlen oder wenn man eben beim Spielen, beim Würfeln oder so auf eine, ich kenne das vor allen Dingen als dreifache Zahl aufwärts, wenn man da 666 hatte, naja gut, das ist jetzt eine schlechte Zahl, aber dann hat man gesagt, oh, dreimal die gleiche Zahl, das ist eine Schnapszahl, jetzt musst du aber einen Schnaps ausgeben. Und ich habe es selber erlebt.
Und deshalb ist es auch, wenn man sich mit Zahlen beschäftigt, fast nicht möglich, bei 0,0 Promille zu landen. Über die Null reden wir gleich als nächstes. Habe die Ehre hier auf BR Heimat mit Rolf Bernhard Essig, unserem Sprachexperten. Und es ist ja so, dass jetzt haben wir die Zahlen und die Nummern schon mal angesprochen als Begriffe. Jetzt müssen wir aber richtig in die Zahlen reingehen. Null, das ist ja eigentlich Leere. Aber inhaltlich ist, Herr Essig, die Null dann doch mit ziemlich großer Bedeutung gefüllt, oder?
Die Null, ja, die Leere, da haben Sie vollkommen recht. Nullus im Lateinischen heißt ja keiner, kann aber auch durchaus leer heißen. Im Arabischen, da gibt es die Bezeichnung Sifr und Sifr heißt leer und das ist die Übernahme aus dem Indischen, wo auch die Bezeichnung im Altindischen leer bedeutet. Aber sie ist nicht leer. Wir zählen, wenn wir zählen, ja lustigerweise nicht von Null aus. Wir sagen ja 1, 2, 3 und nicht 0, 1, 2, 3, was ja auch möglich wäre. Da ist etwas, das nichts ist und ohne dass wir trotzdem überhaupt nicht rechnen könnten oder wir würden auch nicht miteinander sprechen. Wir sind ja über digitale Leitungen verbunden und digital heißt ja 0 und 1. Es gibt nur diese zwei Zustände, Strom, Nichtstrom oder so. Und auch da ist wieder die Leere etwas ganz Entscheidendes, die in ganz vieler Hinsicht das Rechnen revolutionierte, die Mathematik ganz, ganz stark revolutionierte und die überhaupt einmal das Anfangen aus dem Nichts heraus in eine mathematische Formulierung brachte. Denn das Nichts ist ja auch so etwas, was wir schwer fassen können. Klar ist, wir gehen von einem Urknall aus oder von die Erde war wüst und leer oder noch etwas davor in anderen Schöpfungsgeschichten, dass da gar nichts ist, außer dann eben einem Gott oder einer Göttin. Insofern ist diese Null eine hervorragende Erfindung gewesen, auch um dann von da aus wieder in den negativen Zahlraum zu gehen, der ja recht früh erfunden wurde. Wenn wir 4 minus 5 rechnen, dann hat man damit lange Zeit Probleme. Und die Null bietet jetzt da den Übergang zu den negativen Zahlen und hat die Menschen angezogen, hat sie erschreckt. Die Kirche hat sie zum Teil als Teufelszahl gesehen. Im Roulette kennen wir diese Null auch als eine, wo dann alle verloren haben, was ja auch wieder ganz schrecklich ist. Die gehen alle leer aus und da sind wir wieder bei dem, was Sie anfangs sagten. Die Null steht eben für diese Leere, aber die Leere hat eine ganz entscheidende Bedeutung und wir wissen, der Nullpunkt, der ist ja auch so etwas, von dem wir oft ausgehen. Das ist sprichwörtlich übrigens geworden, seltsamerweise, aber wir sagen ja manchmal, die Stimmung war auf dem absoluten Nullpunkt angekommen. Mhm. Und der ist ja bei 273,15, glaube ich, Grad minus. Also das ist also dann 0 Grad Kelvin.
Ja. Also da ist es jetzt wissen arschkalt. Wir, wie kalt es gerade bei der deutschen Fußballnationalmannschaft ist zum Beispiel, wo genau, die Stimmung genau auf dem Nullpunkt ist.
Aber daran denkt natürlich niemand, wenn wir sagen, die Stimmung ist auf dem absoluten Nullpunkt. Man merkt dann nur, da ist jetzt wirklich nichts mehr los. Und dann wissen wir aber auch, Wärme steht ja für das Positive, Kälte für das Negative, außer man ist ganz cool. Und diese Kelvin-Idee, dass wir einen Punkt haben, wo wirklich sich nichts mehr bewegen kann, die Brownsche Molekularbewegung hört auf, also nicht mal ein Atom bewegt sich da mehr, wenn auf diesem absoluten Nullpunkt man ist, das ist dann eine wirklich ganz, ganz schreckliche Stimmung.
Und es hat ja durchaus auch eine Bedeutung, wenn ich zum Beispiel sage, dieser Vertrag ist null und nichtig.
Das ist ein juristischer Ausdruck, der mindestens 400-500 Jahre alt ist. Und da ist dieses Nullus für nicht oder keiner, also es ist wirklich überhaupt nicht gültig. Im rechtlichen Gebrauch hat man ganz häufig diese Doppelformeln im deutschen Recht auf jeden Fall. Also mit Haus und Hof und mit Kind und Kegel. Ist das jetzt null und nichtig. Also die Doppelung ist wichtig und es ist eben keinerlei Möglichkeit dagegen irgendetwas zu sagen, sondern das ist damit rechtsverbindlich aufgehoben. Dieser Vertrag gilt nicht mehr, da kann ich gar nichts machen. Und die Doppelung ist eben nicht nur diese alte juristische Formel, sondern ist auch eine Verstärkung. Dagegen kann nichts mehr gemacht werden. Das ist wie null Komma nischt, wie man in Berlin oder etwas Norddeutsch sagt. Also da kommt gar nichts dabei raus. Das ist eben eine reine Nullnummer, wie ich vorhin schon kurz erwähnte.
Und wenn ich zu jemandem sage, du bist ja eine Null, dann ist das schon eine ziemlich bittere Beleidigung, oder?
Das wird man dann erfahren, wie derjenige darauf reagiert. Aber natürlich, wenn er eine totale Null ist, dann kapiert er das vielleicht nicht mal. Und vielleicht ist es aber auch so schlimm, dass sie in Beleidigen vielleicht lieber eine Nullrunde einlegen müssten. Die Null als Nichtzahl, wie wir sie oft im Alltag verstehen, die sagt natürlich auch, du zählst für mich nicht. Auch das ist typisch. Das Zählen ist ja nicht nur eine Tätigkeit, bei der man etwas abzählt, sondern es ist auch die Sache, es ist für mich bedeutsam. Du zählst für mich oder du zählst für mich eben nicht. Und die Null, die jemand wäre, die zählte nicht. Wenn ich den Gewerkschaften sage, wir müssen eine Nullrunde einlegen, dann klingt das erstmal ja ganz freundlich, heißt aber, gibt keine Erhöhung. Und wenn ich als etwas übergewichtiger Mensch, also ein paar Pfunde zu viel habe ich auf jeden Fall oder sogar Kilo, dann sollte ich eine Nulldiät einlegen. Und das ist auch wieder so ein schöner Ausdruck für nichts mehr essen. Und gerade in Deutschland kennen wir im Bereich der Kultur, vor allen Dingen der Literatur, die Stunde Null, die aber auch sonst häufig verwendet wird, um zu sagen, hier ist ein Neuanfang. ob ich den jetzt als positiv empfinde, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Literatur, die sagt, jetzt müssen wir wieder neu anfangen, aber wir haben auch einen guten Weg vor uns. Oder ob man das empfindet als, wir haben alles verloren. Wir sind auf der Stunde null angekommen. Auch da ist ja so eine seltsame Zusammenkunft von Zeit, also 12 Uhr, 11 Uhr und so weiter, und dann der Zahl null. Da ist also etwas, wo ich wieder von vorne beginnen kann.
Ja, es ist ja so, dass zum Beispiel an der Universität, wenn man mit einer 0,00 abschließt, da sollte vielleicht der Laie meinen, naja, der hat nichts gelernt, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall.
Im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen, dass ich bei meiner Promotion ja auch eine Prüfung noch ablegen musste in 3 Fächern und dann wurde auch noch die Doktorarbeit bewertet. Und als ich dann diesen Bewertungsbogen in die Hand bekam, da war ich erst mal etwas konsterniert. Genau wie Sie sagen, sah ich nämlich mich als ganz schlecht abgestempelt, denn da stand erstes Fach 0,00, zweites Fach 0,00, drittes Fach 0,00, die Doktorarbeit bewertet 0,00, ergibt Gesamtnote 0,00, also das Blatt war voller Nullen. Aber das ist jetzt bei dieser akademischen Bewertung die allerbeste Note. Also wenn ich da jetzt die nächste Notenstufe gehabt hätte, dann hätte da eben 0,5 oder 1 stehen müssen. Und das also innerhalb der Bewertungsskalen von Leistungen in Schulen, Universitäten sich da so einen Unterschied auftut, das ist schon erstaunlich, denn ich hatte ja bei meiner Diplomprüfung in Geschichte oder der Diplomprüfung in Germanistik die ganz normalen Noten mit 1,0 oder 1,2 oder was auch immer und plötzlich waren dann nur noch Nullen, aber ich habe das dann irgendwann als makellos empfunden.
Genau. Und es ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt zu Ihnen sage, Sie haben eine Null oder Sie sind eine Null. Kommen wir noch zur 0,0. Das ist eine Raumnummer, die sehr wichtig ist in unserem Leben.
Ich habe sie als Kind früher gar nicht gekannt. Also bei uns war ganz deutlich vom Klosett die Rede. Und ich habe vor kurzem bei einer Stadtführung mich damit beschäftigt, warum diese Orte so seltsam heißen, der Abort beispielsweise, der etwas abgelegen also ist, oder das Klosett, was von closed auch kommt, also dem Abgeschiedenen, dem Abgeschlossenen her, und WC als Water Closet, dann also der Bereich, wo dann auch Wasser fließt, das alle Hinterlassenschaften wegspült. Und die 0,0 habe ich relativ spät erst überhaupt wahrgenommen. Ich war als Kind nirgends in einem Hotel und als Jugendlicher auch nicht. Mir war das unbekannt. Die Gaststätten hatten in der Regel auch noch die ganz normalen Bezeichnungen. Hier in Bamberg war ich jetzt am Samstag auf dem Keller im Biergarten und da steht auch noch eine große Hand, die hinweist zum Abort. Die Sache ist also da ganz üblich im Alltag, dass man das nicht so bezeichnet. Aber es ist aus Hotels vor allen Dingen kommend die etwas verhüllende Formel gewesen, dass man dort eben machen kann, was zu machen ist. Und die Zimmernummern, die gingen dann von 1 bis wie viel auch immer. Aber dieses Zimmer, das war eben ein Nichtzimmer und hatte deswegen diese Doppel-Null. Und insofern hat man dann gesagt, diese Bezeichnung ist eindeutig. Hier ist kein Zimmer. Bei einer reinen Null hätte man vielleicht noch denken können, oh, da ist das erste Zimmer, das aber die Null hat. Nein, es ist das Nichtzimmer, wo der Kaiser zu Fuß hingeht.
Und wenn Sie mal in Finnland in einem öffentlichen Gebäude einen Raum suchen, der genau für diesen Zweck eingerichtet wurde, dann müssen Sie Finnisch können, weil da ist nichts mit 0,0 oder WC, sondern da brauchen Sie wirklich das finnische Wort, sonst suchen Sie stundenlang.
Und wie heißt das?
Auch Ich kann es Ihnen nicht ganz genau sagen, aber es ist wirklich für Nicht-Finnen schwierig, in so einem, zum Beispiel in einer finnischen Universität dann den entsprechenden Raum zu finden.
Das ist in Russland ähnlich. Das fällt mir jetzt ein, wie Sie das sagen. Also da ist dann Cemchina für die Frauen. Bei den Männern weiß ich es jetzt nicht genau. Aber ich weiß, dass ich da auch Schwierigkeiten hatte und mir überlegte, also erstmal kyrillische Buchstaben lesen und dann noch überlegen, was war jetzt Mann, was war jetzt Frau und dann ist es ja noch Plural. Also das passiert häufiger und ich erlebte das im Wallraf-Richarts-Museum in dem Café dort in Köln. Die hatten es super blöde gemacht. Verzeihung, wenn ich da jetzt etwas abschweife, aber wir machen vielleicht auch mal ein Klo-Programm. Das ist nämlich auch sprichwörtlich sehr, sehr ergiebig. Da hatten sie es so.
Kann ich mir vorstellen.
Man hatte Antonio Banderas, glaube ich, und Penelope Cruz. Auf jeden Fall eine sehr hübsche Frau und ein sehr hübscher Mann. Aber es war umgekehrt. Also ich sollte jetzt nicht zu Antonio Banderas gehen, sondern ich sollte mich angezogen fühlen als heteronormativer Mann von dieser Frau und dann dort aufs Klo gehen. Und als Frau sollte ich mich von diesem Antonio Banderas angezogen fühlen. Und weil das niemand kapierte, hatten sie extra jemanden dorthin gestellt, die dann immer sagte, nein, nein, nicht dahin, dorthin. Und dann habe ich gedacht, also, wie kann man so dumm sein?
Um die Ecke gedacht, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, 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 sehr richtig.
Sie dürfen jetzt, um die Null abzuschließen, uns noch einen Witz mit einer Null erzählen.
Ja, den habe ich vor ganz kurzer Zeit gehört und vielleicht ganz kurz vorher noch ein Kirchenlied-Zitat, weil das auch so schön ist. Mein Jesus kann addieren und auch multiplizieren, selbst da, wo lauter Nullen sind. Das ist aus einem Kirchenlied des 18. Jahrhunderts. Mhm. Und da geht es um die Speisung der 5000, wo also aus ganz wenig plötzlich ganz, ganz viel wird. Auch das ist schon unglaublich, dass in Kirchenliedern die Null vorkommt. Aber jetzt also der kleine Kinderwitz, den man auch wunderbar in anderen Sprachen erzählen kann. Die Null trifft die Acht und sagt, schöner Gürtel.
Und Sie haben jetzt Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken. Thank you. BR Heimat, habe die Ehre. Mit Rolf Bernhard Essig zugeschaltet aus Bamberg, Autor, Sprachexperte und heute Zahlenexperte. Sie haben uns gerade vorher so einen schönen Witz erzählt und ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, das wird heute keine 0815-Sendung und ich muss gestehen, ich sage das relativ häufig, aber ich weiß überhaupt nicht, wo da der Bezug ist. Können Sie mich aufklären?
Die 0815, wie sie oft berlinisch ausgesprochen wird, bezieht sich auf das Militär. Ich will ja ein Buch schreiben, demnächst mal über das kriegerische Deutsch, das so kriegerisch im Vergleich zu anderen Sprachen übrigens nicht ist. Aber eine ganze Reihe von Dingen haben damit zu tun. Das müssen wir jetzt nicht groß ausführen. Es geht hier um ein Maschinengewehr. Das Maschinengewehr, das in Dienst gestellt wurde 1908, ein wassergekühltes, schweres Maschinengewehr, das wurde MG08 genannt, weil es eben im Jahr 1908 in Dienst gestellt wurde. Und das war jetzt zu Beginn des 20. Jahrhunderts, deswegen hat man die 19 einfach weglassen können. Dieses Maschinengewehr wurde im Laufe des Ersten Weltkriegs dann weiterentwickelt und als leichteres wassergekühltes Maschinengewehr 1915, dann als 08 und weil es eine Weiterentwicklung war, /15 in Dienst gestellt. Das war also erstmal eine Bezeichnung, ganz einfacher Art. Es war dieses MG aber etwas doch recht Neues, weil es aus Standardbauteilen zusammengesetzt worden war, weil es in allen Truppenteilen verwendet wurde, deswegen die auch die Standardbauteile austauschen konnten miteinander. Das war schon mal wichtig. Dann zweitens war das ein Dienst, den die MG-Truppen immer und immer wieder leisten mussten, dieses MG auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen, wenn also das Rohr beispielsweise zu heiß geworden war. Das war ein stumpfer, immer wiederkehrender Dienst, den gerade einfachere Dienstgrade immer wieder tun mussten. Und im Soldatischen hatte sich aus diesem Standardgewehr, das MG, das dann auch aus Standardbauteilen zusammengesetzt war und zu einem Standardformaldienst immer wieder des Auseinander- und Zusammenbauens geführt hatte, zu einer Chiffre für das ist, wie man das immer macht, das ist das Langweilige, das Übliche. Man hatte auch die einfachen Dienstgrade, so genannt, dann, die das tun mussten. Du bist ja auch nur 0815er, du bist also kein Feldwebel oder gar ein Offizier, du bist nur 0815. Und jetzt kommt noch etwas, wie ist das jetzt aus dem militärischen Bereich in den Zivilbereich übergegangen? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Herr Kirst, Hans-Helmut Kirst, eine Trilogie herausgegeben, 0815 im Krieg. Und dieser Dreiteiler, die drei Bücher, die waren unglaublich erfolgreich. Einer der frühen Bestseller der Bundesrepublik Deutschland. Und schon deswegen bekannt. Dann wurde es noch verfilmt mit Hans-Joachim Fuchsberger unter anderem als Schauspieler. Und das hat den Ausdruck nochmal bekannter gemacht. Und spätestens also ab den 50er Jahren war das überall in der Bevölkerung üblich zu sagen, das ist ja langweilig, das ist das immer Gleiche, das ist das nach Schema vorgehen. Und so sagt man bis heute, das ist 0815. Und das 15, das kommt eben ja aus dem preußischen Heer vor allen Dingen raus.
Jetzt reden wir schon so lange heute und waren bis jetzt bei der Null. Jetzt, glaube ich, ist es höchste Zeit, dass wir mal ein bisschen weiterkommen. Aber jetzt gerade 0815 oder 0815, da kann ich eins und eins nicht zusammenzählen. Das ist jetzt für mich eine wirklich Redewendung gewesen, die zwar im Alltag durchaus noch vorkommt, aber ich konnte den Bezug nicht herstellen. Eins und eins zusammenzählen, das ist bedeutet ja so viel wie, ich kann auf alle Fälle erkennen oder ich check's, wie man es neudeutsch sagen würde, vielleicht gleich.
Was übrigens mit dem Schach zu tun hat, aber das wäre jetzt dann etwas zu weitgehend, jetzt auch noch das Checken zu erklären. Aber so geht es häufig und darauf möchte ich noch mal kurz hinweisen. Ich hatte es angedeutet. Auch mir als jemandem, der sich seit inzwischen Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt, begegnen immer wieder Redensarten, die mir vollkommen unverständlich sind oder auch kurze Formeln. Also jetzt in Schulen beispielsweise darf man nicht mehr 6-7 sagen. Plötzlich fangen alle an zu lachen und zu rufen und zu schreien. Und ich denke mir, was ist denn los? Ich habe doch bloß 6-7 gesagt. Aber es war mir völlig unbegreiflich, bis mir jetzt ein Freund erklärte, der Lehrer ist und der dem Ganzen auf den Grund ging. Es ist eigentlich ein englischer Witz und es geht darum, dass man im Englischen sagt, the six is afraid of seven. Also die sechs hat Angst vor der sieben, because seven, eight, nine. Und 7, 8, 9 heißt einfach erstmal 7, 8, 9. Aber das englische Wort für 8, also für, das englische Wort für 8, 8, klingt genauso wie ich habe gegessen. Das wird dann A-T-E geschrieben. Deswegen klingt das, als hätte die 7 die 9 gegessen. Und deswegen ist die 6 vor der 7 in Furcht. Meine Güte, also da kann man wirklich nicht eins und eins zusammenzählen.
Aber das ist schon fast auch nicht wirklich lustig, um ehrlich zu sein, oder?
Naja, für die Kinder schon. Also die können sich beäumeln. Also das ist wirklich unmöglich, wenn sie irgendeine Jahreszahl haben. Also der Schah-Besuch 1967 beispielsweise, der ja zur Bewegung 2. Juni dann auch geführt hat und der den Jubelperser sprichwörtlich machte, dann müssen sie bloß 1967 sagen und schon fangen alle an zu lachen. Also wir kennen das schon auch, vielleicht sie nicht, ich weiß es nicht, aber in der Kinderzeit, da sind Dinge albern und wichtig und witzig, die eigentlich nicht besonders viel Sinn haben. Aber immerhin ist es eine sprachspielerische Herangehensweise an das Zahlenwerk. Und das finde ich dann nicht so schlimm. Und eins zusammenzählen, ja, das ist in der Tat das offensichtliche Erkennen. Und das wird ja oft gesagt, wenn man dem anderen auch signalisieren will, ich habe es begriffen. Da muss man ja nur eins und eins zusammenzählen. Gibt es seltener auch negativ. Du kannst ja nicht mal eins und eins zusammenzählen. Da ist es dann schon ein bisschen böse. Ich denke, die Eins, auch schon wie man sie schreibt übrigens, ist ja eine Frage. Die Eins spielt ja eine vielfältige Rolle. Wir hatten vorhin auch schon die Number One, die Nummer Eins bei jemandem sein. Aber man sagt ja auch noch, das steht wie eine Eins. Also gerade Handwerker, das kenne ich ganz häufig, die da irgendwas hingesetzt haben, sagt, das steht wie eine Eins, das ist Kerzen.
Das ist das Gegenteil von passt, wackelt und hat Luft.
Das ist dann die Zimmermannslogik, hat man bei den Schreinern böse gesagt. Das ist genau wie ein Zimmermannshaar, denn die Exaktheit ist ja auch von Handwerk zu Handwerk unterschiedlich. Ich weiß von einem Modellbauer, da waren Zehntel Millimeter noch eine sehr unschöne Ungenauigkeit und bei anderen Gewerken, also beim Zimmermann hat man früher zumindest, in früheren Jahrhunderten gesagt, wichtig ist die Stabilität. Da muss ich jetzt nicht auf den halben Millimeter genau sein. Das muss gut fest verfugt sein. Und wir sehen es ja an Fachwerkbauten, an Holzständerbauten, die Jahrhunderte alt sind und immer noch stehen, sich bewegen können übrigens auch, was ja Betonbauten nicht können, die manchmal windschief sind und trotzdem noch in Ordnung sind. Die stehen nicht mehr wie eine Eins und sind stabil. Auch das ist nicht uninteressant, dass das Gerade auch manchmal für das Starre steht. Und das Starre, das hat Frei Otto auch mal gesagt, das ist das Tote. Und das Holz, das kann eben leben, das steht dann nicht mehr wie eine Eins und ist dann trotzdem noch kerzengerade und perfekt. Wenn, als ich jetzt vor vielen, vielen Jahren mal in den USA war oder wenn ich Post bekam früher von den kanadischen Verwandten und die Zahlen sah, dann merkte ich auch, schreiben die Eins nur als Strich und die Sieben ist auch nur ein waagrechter Strich und dann der Schrägstrich, aber kein Strich durch diesen Schrägstrich beispielsweise durch. Also da muss man dann auch nochmal genauer gucken, was ist denn das jetzt hier? Die Zahlen werden manchmal anders
geschrieben. Dass es zu keiner Verwechslung kommt, weil dann die Eins wie die Sieben aussieht. Also unsere Eins sieht wie deren Sieben aus quasi.
Das ist eben das Problem manchmal. Mhm. Und ist zuweilen auch zu Problemen. Es ist da zu Problemen gekommen. Das merkt man auch noch mehr dann bei bestimmten Skalen oder Entfernungsangaben. Es gibt von Hemingway eine ganz tragische Geschichte von einem Jungen, der denkt, er muss sterben, weil das Thermometer so einen hohen Wert anzeigt. Und er hat in der Schule gelernt, dass man 42 Grad nicht überleben kann. Aber in der Fahrenheit-Skala ist das natürlich ein viel, viel höherer Wert. Und er sagt aber niemandem, dass er denkt, dass er jetzt sterben muss. Ganz am Ende des Nachmittages, da kommt dann der Vater von der Jagd wieder und dann sagt er das erst und muss dann in den nächsten Tagen bei Kleinigkeiten schon weinen. Und also diese kleine Geschichte, die macht das so deutlich, wie wichtig diese Zahlen in unserem Alltag auch geworden sind, wie selbstverständlich wir sie nehmen und wie leicht wir in einem etwas anderen Zusammenhang plötzlich vollkommen verwirrt sein können. Das ist beim Tachometer natürlich auch so. Wenn das Miles per Hour sind, Meilen pro Stunde, das ist dann eben 1,625, glaube ich. Und die müssen wir das dann
Kopfrechnen beim Autofahren auch nicht so ganz nehmen. Einfach.
Genau, also wir fuhren in den USA zu der Zeit, als es noch ein Tempolimit gab, 55, a law we can live with. Also 55, ein Gesetz, mit dem wir leben können. Das war unter der Carter-Regierung zum Spritsparen eingeführt worden. Und ich fand so lustig, dass 55 Meilen umgerechnet dann 88 Stundenkilometer ergab. Und das sind wir wieder bei meiner Lieblingszahl, 88. Mhm. Also das war schon faszinierend. Und diese unterschiedlichen Skalen, die Zahlen machen dann eben auch einen Unterschied im Alltag. Also was einem Kanadier ganz normal erscheint, ist dem US-Amerikaner vielleicht seltsam. Die haben ja sogar unterschiedliche Gallonen, die Imperial Gallon und die Metric Gallon. Also die eine ist 4,6, glaube ich, und die andere 3,9. Wie viel bezahlt man für die Gallon, also für die Gallone? Das macht dann auch wieder so einen Unterschied. Und da merken wir, Zahlen sind ja immer in einem Zahlensystem auch integriert. Und je nachdem bewerten wir sie auch anders.
Herr Essig, wir bewegen uns in dieser Sendung 1, 2, 3 im Sauseschritt.
Ja, ach, das ist der gute Wilhelm Busch. Meine Frau schrieb eine tolle Biografie darüber. Ich wollte, ich wäre ein Eskimo über das Leben des Wilhelm Busch. Der ist ja also inzwischen wie Loriot einer, der ganz, ganz viele geflügelte Worte für unseren Alltag gebildet hat, und dazu gehört 1, 2, 3 im Sauseschritt, eilt die Zeit. Wir eilen mit. Das ist immer so von einem Abschnitt des der Bildgeschichte Julchen, dass man so einen Zwischenteil hat. Und der kommt eben immer wieder, wurde auch als Kanon sogar gebildet. 1, 2, 3 im Sauseschritt, eilt die Zeit, wir eilen mit. Und das haben wir häufig im Alltag, dass sowas dann zitiert wird. Also diese kleinen Zahlspielereien. 1, 2, 3 ist ja dann auch ein Filmtitel von Billy Wilder mit Cagney und Lieselotte Pulver und Friedrich Holländer am Klavier. Auch Filmtitel übrigens, die sind gerne mit Nummern unterwegs. Nummer 5 lebt. Oder vielleicht der erste George Lucas-Film, THX 1138. Oder der dritte Mann oder der unsichtbare Dritte. Auch da merken wir, Zahlen, gerade im Science-Fiction-Bereich, die spielen eine große Rolle. Also 2001, Space Odyssey von Stanley Kubrick, da merkt man dann auch, also diese Zahlen, ach, die sind etwas, was dann auch mit Raumfahrt, mit Wissenschaft zu tun haben kann. Sie merken, ich mag Zahlen.
Und wir eilen 1, 2, 3 im Sauseschritt auf die Nachrichten zu. Nach 11 sind wir wieder beieinander hier bei Habe die Ehre auf BR Heimat.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und dazu weiterhin willkommen. Erich Wartusch ist heute für Sie da und der Mann der Wörter, das ist ja Rolf Bernhard Essig. Doch heute ist er auch unser Spezialist für Zahlen und vor allem wo die sich in unserer Sprache eingenistet haben. Und Sie glauben ja gar nicht, wie oft wir in unserem Alltag Zahlen einbauen. Und deshalb schreiten wir gleich in 7 Meilenstiefeln voran. Wir könnten heute in Habe die Ehre hier auf BR Heimat vom 100. ins 1000. kommen, wenn wir mit unserem aus Bamberg zugeschalteten Gast reden, Rolf Bernhard Essig. Aber genau so soll's nicht sein, sondern schön numerisch. Wir haben mit der 1 aufgehört in der vergangenen Stunde und jetzt machen wir also weiter mit der 2. Was gibt's denn zur 2 zu sagen?
Ich bin selber etwas erstaunt, wie langsam wir vorwärts kommen, aber gut, wie Grundlagen waren vielleicht ja auch erstmal etwas Wichtiges. 2, da fiel mir lustigerweise erstmal nichts ein und jetzt dachte ich, während wir sprachen oder während der Musik dann natürlich auch, in der übrigens das Zählen ja auch ganz, ganz wichtig ist. Also wie erinnere ich mich, als ich als Chorsänger in der Schulchor dann lernen musste zu zählen und ich dachte, wieso muss ich jetzt zählen? Aber natürlich muss man die Takte zählen oder bis die Pause vorbei ist oder man muss den Rhythmus 1-2 oder 1-2-3 oder ein 12-Achtel-Takt, was es alles so gibt oder den Zwiefachen mit seinem Wechseltakt, da muss man eisern zählen, damit man auch wirklich zur richtigen Zeit kommt. Und 1-2, das habe ich noch ganz gut hingekriegt. Also während der Musik konnte man auch schön nachdenken und zwei gehen, das fiel mir ein, das war in der Grundschule für uns ganz wichtig, wenn wir zur Kirche schritten, das war in dieser Gemeinde in Burgheil ganz üblich, dass man als Schule geschlossen zum Schulgottesdienst ging, ich glaube sogar zweimal die Woche und da hieß es immer, und bitteschön zwei und zwei gehen. Und ich kannte das erst nicht und war dann aber natürlich relativ leicht, dass man sich die Hände gab und dann immer ein Paar hinter dem anderen ging. Das reichte gerade, um den Bürgersteig zu füllen und nicht um auf die Straße zu treten und war dadurch eine gewisse Geschlossenheit, die dadurch hergestellt wurde. Und von meinem Vater hörte ich dann häufiger, wenn der sich mit jemandem uneins war, wenn man sich entzweite, da steckt die Zwei ja auch so ein bisschen drin und der Zwist und vieles mehr, dann sagte er gerne, dazu gehören immer noch zwei. Also du magst das wollen, aber ich will das nicht unbedingt. Deswegen, also rechne nicht, da sind wir wieder beim Rechnen, rechne nicht auf mich oder zähle nicht auf mich. Oder dann das sehr, sehr schöne und immer wieder herrlich zu lesende Märchen vom tapferen Schneiderlein, dass nicht nur zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, wie wir das ja als sprichwörtliche Redensart kennen, sondern sieben auf einen Streich sogar. Aber zwei Fliegen mit einer Klappe, das zeigt eben, hier kann jemand mit einer Tat einen doppelten Nutzen erreichen. Großartige Geschichte. Und dann, wenn mir etwas angeboten wird, was mir sehr, sehr angenehm ist, sage ich natürlich, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oder Mensch, wenn ich gelobt werde für irgendetwas, was ich gut kann, dann sage ich etwas bescheiden vielleicht, das ist mir zur zweiten Natur geworden. Ich kann fast nichts dafür. Ich habe meine Natur, die ich von Geburt aus habe und das habe ich mir so anverwandelt, da bin ich so eingefleischt in der Sache, das ist mir zur zweiten Natur geworden. Und vielleicht zum Schluss, was die zwei anbelangt, es gibt ja dieses schöne Wort von der trauten Zweisamkeit. Das ist heutzutage und schon sehr lange ausschließlich positiv. Das Wort Zweisamkeit hat aber Friedrich Nietzsche erfunden für Paare, die sich nichts zu sagen haben, die zu zweit einsam sind. Und diese kritische Idee, die ist sofort verloren gegangen. Also man fand das Wort sehr reizvoll und hat es sofort ins Positive umgedeutet. Und niemand erinnert sich mehr daran, dass das mal kritisch gedacht war und von einsam herkommt und dann eben diese doppelte Einsamkeit eines Paares in dieses Wort Zweisamkeit geführt hat.
Dann lassen wir die zwei jetzt hinter uns, denn alle guten Dinge sind ja schließlich drei.
Zumindest bei uns. Also die drei kennen wir aus ganz, ganz vielen Zusammenhängen. Also wenn wir Märchen lesen, ich hatte kurz das tapfere Schneiderlein erwähnt, bei Märchen sind ja die drei Brüder oder die drei Wünsche, die eine Fee einem gibt. Und dann natürlich auch im religiösen Zusammenhang die Trinität, also die Dreieinigkeit oder dann das Gegenteil in drei Teufelsnamen. Da ist ja auch so eine Einheit, eine Trinität, nur ist sie nicht göttlich, sondern teuflisch. Wir haben die drei kleinen Schweinchen, die sind bei uns ja spätestens durch Disneys Film sehr bekannt geworden, die diese drei Häuser bauen aus Stroh, aus Zweigen und dann aus Steinen und den bösen Wolf, der sie dann erwischen will. Aber es gibt so viele Dreiheiten, die drei Schritte auch eine Handlung, dass jemand auszieht und dann Abenteuer erlebt und dann wieder nach Hause kommt. Ja, das ist sehr einfach. Trotzdem muss man erstmal drauf kommen, wie man diesen Dreischritt in einem Plot, in einer Handlung so aufbaut, dass die Leute auch wirklich Spaß dran haben. Also meist sagen wir wirklich, drei ist gut, alle guten Dinge sind drei. Aber im Englischen heißt es, all bad things come in threes. Also alle schlechten Dinge kommen gleich dreimal. Das zeigt, gerade solche leicht abergläubischen oder wirklich abergläubischen Dinge, die können so oder so bewertet werden. Ähnlich wie mit der Katze der Schwarzen, die von links nach rechts oder von rechts nach links geht. Auch das ist in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich bewertet. Und insofern ist die drei an sich positiv, aber man kann auch immer wieder auf das Negative kommen. Besonders wichtig ist die Zweidrittelmehrheit, die wir ja auch kennen. Brüche habe ich gar noch nicht drin, stimmt, fällt mir jetzt ein. Aber die drei kommt ja im Rechtssystem vor. Im Corpus Juris Civilis von Justinian aus der römischen Antike, da heißt es Tres faciunt collegium. Drei machen das Entscheidungsgremium der Richter aus, weil dann es nicht zu einem Gleichstand der Meinungen kommen kann. Entweder sind alle drei der Meinung oder zwei sind dafür oder zwei sind dagegen. Oder alle drei von mir aus sind dagegen. Aber es gibt nicht mehr diesen Gleichstand, wenn ich also nur zwei Richter hätte. Auch da ist dann die drei durchaus etwas Positives.
Und es ist ja auch was Positives, wenn man jemanden lobt, indem man sagt, der arbeitet ja für drei.
Für drei, das ist eine Steigerung. Und interessant, dass man nicht sagt für zwei. Das passiert ab und zu. Aber es ist dann diese Freude an der Übertreibung, dass jemand eben nicht doppelt so gut ist oder doppelt so viel arbeitet, sondern gleich für drei. Das hat auch ein bisschen mit etwas anderem zu tun, dass der Dreier auch als eine kleine Scheidemünze ganz häufig war. Den kennen wir nicht mehr, der ist schon lange ausgestorben. Aber im 19. Jahrhundert gab es noch den Dreier als halben Sechser, also sechs Kreuzer, ein Dreikreuzerstück. Und das kommt noch von diesem Duodezimalsystem, also Zwölfersystem, das in vielen Währungssystemen üblich war. Wir kennen das vielleicht noch aus unserer Zeit, als wir mal nach England gefahren sind in den 70er, 80er Jahren und dann mit Schilling rechnen mussten. Und plötzlich hatten wir diese Zwölfer-Schritte da in der Währung statt der Zehner-Schritte. Und der Dreier, der war eben sehr, sehr häufig. Und dann sagte man, ich habe nicht für einen Dreier Lust. Oder nicht um einen Dreier mache ich das. Also nicht mal, wenn du mir drei Kreuzer gibst, also ganz wenig. Und es gibt Spottverse, in dem der Dreier oder der Sechser dann auch vorkam oder der Fünfer. Und insofern war der Dreier schon im sprichwörtlichen Gebrauch. Und das hat vielleicht auch erklären können, dass man sagt, ich habe Hunger für drei oder ich könnte essen für drei oder der arbeitet für drei als eine richtig schöne Art von Lob, wie Sie sagen.
Ja, Sie müssen heute auch mindestens für drei arbeiten. Jetzt haben wir gerade eine Anfrage bekommen, und zwar von Maria Manz. Sie hat uns geschrieben, das können Sie übrigens auch machen, wenn Sie Fragen an Rolf Bernhard Essig haben, und zwar an unsere Studioadresse br-heimat@br.de. Und Maria Manz möchte wissen, beim Anziehen meiner Enkel, da verwende ich spontan oft die Wörter einmal schwarz, zum Beispiel linker Handschuh, und zweimal schwarz, rechter Handschuh und so weiter, bis Schuhe, Mütze und Schal dann endlich angezogen sind. Ich erinnere mich, dass das meine Mutter schon so sagte. Woher kommt das? Wissen Sie das?
Mein Lieblingssprichwort kommt aus dem Talmud und heißt, lehre deine Zunge zu sagen, ich weiß nicht. Das habe ich noch nie gehört und das freut mich doppelt, denn das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt. Es gibt so vieles, was die Hörerinnen und Hörer kennen und wissen und ich eben nicht, weil es im Deutschen ungefähr, man hat sie ja nie richtig zählen können, 300.000 sprichwörtliche Redensarten gibt. Die kann niemand alle kennen und deswegen werde ich von Ihnen sicher diese Mail weitergeleitet bekommen und dann werde ich der Hörerin privat, persönlich, direkt antworten, wenn ich was dazu rauskriegen kann. Ich habe es noch nie gehört, ist aber ein schönes Beispiel dafür, wie üblich das ist, also jetzt beim Anziehen von Kindern, dass man mit Zahlen operiert. denen ist das vielleicht auch ein bisschen einleuchtender. Es ist hilfreich vielleicht auch, um das etwas angenehmer zu machen. Es hat was leicht Spielerisches auch. Also ich bin selber sehr, sehr gespannt, was ich vielleicht dabei herausfinden kann. Und vielen Dank für die Anfrage.
BR Heimat, habe die Ehre mit Rolf Bernhard Essig. Herr Essig, wir sind heute bei den Zahlen in der Sprache unterwegs. Was glauben Sie so, Pi mal Daumen, wie lange könnten wir darüber reden, wenn wir keine Begrenzung hätten?
Naja, also auf jeden Fall noch eine gute Stunde. Wir haben ja jetzt die zweite Stunde schon fast halb durch und es fallen mir dann auch während wir reden immer wieder noch die einen oder anderen Zahlen ein. Das ist ja ganz typisch. Es gibt von Heinrich von Kleist einen Aufsatz über die allmähliche Entwicklung der Gedanken beim Reden. Und so passiert das. Und jetzt höre ich gerade, dass Sie Pi mal Daumen verwenden. Ja, genau, da haben wir auch noch eine Zahl. Das ist so häufig verwendet, dass, glaube ich, die meisten nicht mal einen Moment darüber nachdenken, dass Pi ja diese berühmte Kreiszahl ist. Natürlich wüsste man das, wenn man darauf aufmerksam gemacht würde. Aber das ist ganz typisch für sprichwörtliche Redensarten. Die laufen einfach so schnell mit, dass sie nicht auffallen. Wir haben eine leider ziemlich alte empirische Forschung, wie viel Redensarten verwendet denn ein normaler Deutscher so am Tag. Die Frage, wie man das erheben kann, ist ja schon schwierig. Aber jedenfalls damals in den 70er Jahren ging man davon aus, 100 pro Tag sind das Minimum. Und wenn wir jetzt überlegen, wie schnell, ja, aber man kann ja dreimal am Tag sagen, Schwein gehabt. Und es geht also nicht darum, dass es 100 unterschiedliche sind. Das können eben auch gleiche sein. Und es gibt ja ganz viele Ausdrücke, bei denen wir nicht daran denken, dass es überhaupt eine bildliche, sprichwörtliche Redensart ist. Also wenn ich sage, das hat keinen Zweck, dann geht es eigentlich um den Schießsport, bei dem die Zielscheiben seit dem späten Mittelalter mit Holznägeln in der Mitte befestigt waren. Und dieser Holznagel hieß Zweck, so wie die Reißzwecke ja auch noch etwas Ähnliches darstellt. Und auf diesen Zweck in der Mitte der Zielscheibe, da zielte man. Darauf kam es an. Das war das, was man treffen wollte. Und so sagte man dann auch bei einer Handlung, darauf zielt die ab, darauf, das ist der Zweck der Handlung. Und das merkt man ja dann gar nicht, dass das eigentlich eine verborgene sprichwörtliche Redensart ist. Das kann also ganz, ganz leicht passieren. Und bei Pi, wenn man das überlegt, das ist ja diese Zahl, diese irrationale Zahl 3,14159 und dann geht das immer weiter, die ist ja unendlich in der Abfolge dieser Zahlen. Und für ganz viele Berechnungen sehr wichtig. Und im Alltag, da ist es eine, finde ich, sehr weise und kluge Formulierung zu sagen, das mache ich Pi mal Daumen. Pi wäre, wenn ich das mathematisch nehme, etwas sehr, sehr Genaues und über den Daumen gepeilt ist etwas sehr, sehr Ungefähres. Und dass ich das Pi mal Daumen mache, das heißt, ich mache es schon genau, wie ich es jetzt hinkriege. Also das, ich habe mal ein Sprichwort versucht zu erfinden, immer genau, aber nicht übergenau. Es gibt ja diese Korinthenkacker, Dipfelescheißer, wie man im Fränkischen sagt, die also ganz genau sind. Und die sind nicht nur lästig, sondern die führen auch manchmal zu Fehlern, weil man einfach weiterkommen will und weil es gar nicht nötig ist, dass man jetzt so genau sein muss. Und so ist Pi mal Daumen eine sehr, sehr schöne Formulierung, die das ein bisschen in der Schwebe lässt, aber klar ist schon, ich bemühe mich um eine genügende Genauigkeit.
Also nicht päpstlicher als der Papst sein. Kommen wir denn mal zur 5, die kommt auch wirklich häufig vor in Sprichwörtern, in Redensarten, oder?
In einer Radiosendung mit Call-In, da hat mich mal ein Kindergärtner angerufen und gefragt, warum man sich denn auf seine 4 und nicht auf seine 5 Buchstaben setze. Er kenne doch für das Hinterteil eben, und dann habe ich volles Verständnis dafür. Das passiert, warum denn nicht? Und dann habe ich so etwas umschrieben, dass das ja auch ganz leicht passieren kann, dass nicht jemand denkt, dass unsere 4 Buchstaben ja eigentlich von einem lateinischen Wort herkommen, Podex. Also wer hat denn das schon auf der Pfanne, dass das so heißt. Und aus dem Podex, den man in gewählten Kreisen verwendete, um nicht vom Hintern oder vom Arsch sprechen zu müssen, vom Podex kam man dann auf kindersprachlich verkürzend den Po. Und in der Kindersprache, da hat man ja diesen Hang zur Verdoppelung. Mama, Papa, Aa. Und dann hat man aus dem Po den Popo gemacht. Und das waren dann die vier Buchstaben. Und so konnte ich etwas tröstend erklären, dass das nicht selbstverständlich sei, dass man das wisse. Und dass die fünf Buchstaben natürlich der Arsch ist, alles was recht ist, aber der Arsch kommt auf den Eimer oder der Arsch gehört in die Hose. Es gibt da ja auch viele, viele böse sprichwörtliche Redensarten in der Hinsicht. Also deswegen setz dich auf deine vier Buchstaben. Und die Fünfe kamen auch mal vor in einem Programm, das ich präsentierte. Da hat jemand gesagt, ich muss mit der fünfzinkigen Gabel essen. Und dann war ich erstmal perplex und fragte, wieso hat die denn gerade fünf Zinken? Naja, es ist die Hand. Mhm. Also wenn ich mit der Hand essen muss, weil ich kein Besteck da habe, dann brauche ich halt die fünfzinkige Gabel. Und da ist man in diesem Bereich, wo man, das hatten Sie in der letzten Stunde schon mal kurz erwähnt, wo man Fünfe gerade sein lässt.
Ja.
Diese wieder Freundlichkeit, dass man nicht eben zu exakt ist, sondern sagt, ich drücke mein Auge zu oder ich sage jetzt, na gut, das ist jetzt ungerade und die geraden und die ungeraden Zahlen kennen wir ja, aber auch das, was man tut, kann als gerade oder ungerade, also dem Gebotenen entsprechen oder dem Gebotenen nicht entsprechend bewertet werden. Und deswegen ist das hier jetzt ganz wichtig, dass man sagt, also fünf ist nicht eine gerade Zahl, aber weil ich jetzt ein bisschen freundlich gestimmt bin, weil ich gnädig bin oder weil ich einfach dich mag, da lasse ich jetzt fünfe gerade sein und Gnade vor Recht ergehen lassen. Es gibt ja viele, viele Ausdrücke, die das ähnlich bezeichnen, aber hier ist es wirklich sehr schön einfach. Drei gerade sein lassen hätte nicht funktioniert, weil die drei, wie wir vorhin schon sagten, ja so häufig positiv ist. Mhm. Bei der fünf, da sind wir bei einer Zahl, das ist dann die nächste ungerade, die nicht besonders bedeutsam ist. Und bei der sieben wären wir wieder bei einer positiven Zahl. Also auch deswegen ist es fünfe gerade sein lassen.
Mir ist aufgefallen, dass viele dieser Redensarten auch mit Geld zu tun haben. Zum Beispiel sagt man, man bekommt etwas für ein Fünferl. Also es ist wirklich sehr günstig, fast geschenkt. Das sind aber häufig noch die alten Zählweisen. Also man spricht nicht von 5 Cent oder vom Euro, sondern es ist dann der Pfennig, es ist das Fünferl. Wie kommt das?
Wir haben insgesamt im Bereich der sprichwörtlichen Redensarten eine ganz, ganz häufige Form von Langlebigkeit. Wir haben Ausdrücke, die sind uralt. Die sind also aus der frühen oder mittleren Antike. Die sind 2500 Jahre alt. Wir merken das gar nicht. Also bestimmte Fabeln, die in die Höhle des Löwen wagen oder sowas. Die sind uralt. Und gerade das Geld, das ja für alle Menschen eine so wichtige Bedeutung hatte, spätestens bei uns jetzt seit dem späten Mittelalter, gerade das Geld hat über lange, lange Zeit das alltägliche Leben sehr stark geformt und dann eben auch gerade das kleine Geld. Man hatte ja keine Gulden oder selten oder jetzt gerade Goldstücke oder so etwas. Man hat im Alltag mit Pfennigen gerechnet, mit Kreuzern gerechnet. Und in der Hinsicht ist dann vieles sehr, sehr lange so geblieben, gerade in diesen kleinen Währungen. Das mag Ihnen jetzt kein Deut wert sein. Der Deut ist eine Zweiermünze, eine ganz billige Zweiermünze, die in den Niederlanden üblich war. Und im niederdeutschen Sprachgebrauch, da hatte man, oder Sprachgebiet, da hat man den Deut auch immer mal wieder gehabt. Und das war eben als Zweier sehr, sehr wenig wert. Und der Dreier oder auch der Fünfer, der Sechser, das waren dann Geldstücke, Geldeinheiten, die über lange Jahrhunderte üblich waren. Der Sechser von dieser Zwölfer-Einteilung, wie ich sie vorhin erwähnte, Und man sagte auch manchmal, ich gebe dir einen Sechser für einen Fünfer. Das war die Übergangszeit vom Duodezimalsystem mit dem Zwölferrechnungen zum Dezimalsystem mit dem Fünfer. Das heißt, der Sechser war genauso viel wert wie der Fünfer. Also als Fünferl oder als das Sechserl. Das war also eine spaßige Art von Redensart. Also das eine ist wie das andere. Und viele der Groschen, der ist praktisch ausgestorben, war aber ganz, ganz lange üblich und hält sich aber in Redensarten. Wenn das einmal eingeführt ist, dann bleibt es so. Und natürlich sagen wir, also bei dem dauert es aber, bis der Groschen gefallen ist. Oder manchmal sagt man auch noch, das ist ein Groschengrab. Also da ist das Zehnerl dann noch vorhanden. Also da, das ist, hat den Alltag so geprägt und war so unglaublich wichtig. Also wenn man überlegt, wie lange Speisen für wenige Kreuzer zu haben waren, das war eben für die Armen, für die durchschnittlichen Menschen etwas, womit sie den ganzen Tag auch umgegangen sind. Gulden ist im Alltag bei uns nicht mehr drin. Taler ab und zu. Das liegt jetzt daran, dass man mit Filmen über ältere Zeiten immer mal wieder auch Erfolg hat. Und was ich manchmal lese, dass ich das um einen schmalen Taler bekomme. Da liegt es natürlich auch daran, dass das so schön gleich klingt. Das Schmal und Taler, das hat dann noch ein Weiterleben ermöglicht. Aber ansonsten Taler, Gulden, Florin oder was es da alles gab, das ist praktisch ausgestorben.
Ja, und ich kann mich erinnern, die Schauspielerin Annemarie Wendel als Else Kling in der Lindenstraße, die hat immer gern gesagt, wenn sie sich aufgeregt hat, da fehlen mir 99 Pfennig zur Mark.
Ja, sehr schön. Ach, die Lindenstraße. Auch eine ganz besondere Sache, die für viele geflügelte Worte auch gesorgt hat. Aber ich durfte sie nie sehen. Na, egal.
Und vielleicht haben Sie dann damals auch geflucht und haben gesagt, Kruzi Fünferl?
Kruzi Fünferl, das verwende ich nicht. Ich bin ja so zwischen den Welten aufgewachsen als gebürtiger Hamburger mit 3 Jahren nach Oberfranken aufs Dorf gekommen und dann Oberfränkisch als eine Art Fremdsprache gelernt, zum Teil aber erst relativ spät. Also die verstanden mich nicht, ich verstand sie nicht. Und meine Frau, die hat mir dann vieles beigebracht, die in München geboren wurde und die oberbayerisch sprechende Verwandte hatte. Und da kriegte ich dann sowas mit. Und dann kurze Fünferl, einerseits dieses häufig gebrauchte Fünferl und dann eben die verhüllende Formel, man soll ja nicht mit dem Heiligen, mit dem Sakralen fluchen, aber gerade in religiös geprägten Landschaften und das Oberbayerische gehört auf jeden Fall mit dazu, da hat man es dann natürlich trotzdem gemacht und Zifix und Sackelzement und was es da alles gibt, Kruzifix ist ja von Zifix, ist die Grundform von Zifix. Das Crucifixus, das, wo der Heiland gekreuzigt wurde daran, das steht da als Grundwort. Und damit man jetzt nicht das blasphemisch verwendet, hat man dann die Kurzform Zifix oder dann eben diese Ergänzung Crucifünferl verwendet, früher sogar noch und manchmal zu hören Crucitürken.
BR Heimat, habe die Ehre. 100.000 Fragen, so hieß ein Lied in den 70er Jahren. Ganz so viele haben wir nicht an unseren Experten Rolf Bernhard Essig, unseren Sprachexperten. Aber eine ist gerade noch reingekommen vom Dieter Götz vom Königssee. Der schreibt, von unseren lieben Politikern wird ja gerne die schwarze Null zitiert. Die Null hat aber keine Farbe. Wie verhält sich das?
Also lieber Herr Götz, die Sache mit der schwarzen Null ist einerseits natürlich, wie es uns im Alltag vorkommt, eine Trickserei. Aber es ist natürlich schon ein bisschen was dran. Also die Haushaltsberechnungen in der Kameralistik, wie man das genannt hat, die ist ja nicht ganz so einfach. Aber wir hatten einige Politiker, die von der Haushaltsführungsrechnung sprachen. Die Hausfrau, die klug mit ihrem Geld umgeht oder auch der Hausherr, der das tut. Da ist die schwarze Null nicht ganz sinnlos. Es geht darum, dass hier ein ausgeglichener Haushalt vorliegt. Das heißt, die Einnahmen und die Ausgaben sind exakt gleich oder, und jetzt sind wir eben bei der schwarzen Null, etwas mehr sogar. Nur ist dieses etwas mehr nicht so viel, dass ich das jetzt großartig bewerten würde. Und trotzdem ist es im Bereich der schwarzen Zahlen. Und die schwarzen Zahlen kennen wir aus der Buchführung, sind die positiven, die Aktiva und die Passiva, die roten Zahlen, das ist dann das Negative. Und deswegen ist also eine schwarze Null im Haushalt, dass die Einnahmen gleich oder ein bisschen höher sogar als die Ausgaben sind. Und was noch wichtig dabei ist, und da sind wir in der Tat bei zumindest Beschönigungen der Politik, da sollte dann auch der Schuldenstand nicht steigen. Das ist ja auch noch ganz wichtig, denn wenn ich mit Schulden wiederum die Ausgaben ausgleiche, dann habe ich ja eigentlich wiederum etwas Negatives, dann habe ich ja wieder mehr rote Zahlen im Haushalt. Also es ist nicht ganz sinnlos, von der schwarzen Null zu sprechen, wie es im Alltag verwendet wird, ob von Politikern oder auch übrigens natürlich von Wirtschaftsführern. Das ist dann eine zweite Frage.
Ja, über Redewendungen in der Politik wäre sicherlich auch mal eine interessante Sendung. Aber wir widmen uns heute lieber noch den Zahlen, wobei so ganz bis zur Unendlichkeit werden wir wahrscheinlich es nicht mehr schaffen. Wir sind nämlich immer noch bei der 5 oder bei der 6 stehen geblieben. Wie viele Sinne haben wir?
Das kommt darauf an, ob wir Verkehrssendungen sehen oder nicht.
Ja, da gibt es den 7. Sinn sogar.
Also, das ist schon sehr, sehr lustig. Diese Sendung, die ja sehr alt ist und wenn man die heute sieht, dann denkt man immer mal wieder, das gibt es doch nicht. Wenn dann der sehr sonore Sprecher sagt, meine Damen, der Rückspiegel ist nicht nur zum Schminken da.
Egon Hüte,
da sehen Sie, Sie kennen den sogar noch.
Ja.
Ach, toll. Also das war eine ganz erfolgreiche Serie und der 7. Sinn ist selbst schon eine Steigerung der Steigerung. Wir sagen ja, du hast deine 5 Sinne beisammen oder hast du denn deine 5 Sinne nicht mehr beisammen oder du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank. Da geht's eben genau um diese Rechnung. Deine 5 Sinne sind defizitär, dir fehlt einer. Du hast nicht mehr alle Nadeln auf der Tanne, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun. Da gibt's ja ganz, ganz viel. Und immer geht's darum, dass einer der 5 Sinne nicht mehr da ist. Und dann hat man aber aufgrund dieser üblichen 5 Sinne gesagt, wenn jemand eine besondere Gabe hatte, eine Seher, Prophezeiungsgabe oder ähnliches, der hat den 6. Sinn. Der spürt Dinge, die nicht mit den üblichen Empfindungsmöglichkeiten zu tun haben. Das war dann der 6. Sinn als etwas ganz Besonderes. Und die Fernsehmacher, die haben dann eben den 7. Sinn noch draufgesetzt. Der 6. Sinn ist übrigens auch insgesamt international bekannt. Ich denke an den Film mit Bruce Willis, The Sixth Sense, also der 6. Sinn. Ein sehr unheimlicher, aber ganz toller Film mit 12 Monkeys. Schon wieder eine Zahl. Einer der besten Filme von Bruce Willis.
Ja, und die 6 hat ja im Deutschen so ein bisschen das Problem, dass man sie mit CHS schreibt, aber das Wort 6 mit X natürlich genauso ausgesprochen wird und deshalb wird das in den Redewendungen natürlich auch gerne verwendet, um da ein bisschen ja Unruhe zu stiften, sage ich jetzt mal.
Mhm. Und sexus ist ja auch im Lateinischen, also sex ist im Lateinischen als Wort für die Zahl ja auch gleich. Also der sextus ist zum Beispiel der 6. Und es kommt vom griechischen Wort hex, also jetzt nicht wie bei Bibi Blocksberg, hexagonal, also sechseckig beispielsweise. Da sind wir wirklich bei dem gleichen Zahlwort. Das ist also im Lateinischen wie im Germanischen. Aber sexus für Geschlecht, das kommt von secare und das heißt schneiden. Also die Sectio ist ein Begriff für die Kaiserschnittgeburt beispielsweise. Und dieses Schneiden, das ist ja auch immer ein Scheiden von Dingen. Und so sind die beiden Geschlechter in der römischen Antike geschieden erschienen. Und so hat man dann eben gesagt, das sind die Männer, das sind die Frauen, die voneinander geschieden sind, unterschiedlich sind. Und das ist dann aus dem Partizip herausgebildet worden. Die sind eben dann nur im Wort gleich. Und dieses Wortspiel mit sechs und Sexus, naja, das ist ein bisschen kindlich, aber ich finde es immer schön, wenn mit Wörtern gespielt wird. Und die Zahlwörter, die bieten sich ja auch an. In 6 Tagen ist ja die Welt erschaffen worden. Und trotzdem hört man oft, dass es 7 gewesen sein sollen. Aber es ist schon richtig, der Schöpfungsvorgang, wenn man ihn sehr freundlich sieht, dann ist der 7 Tage lang. Aber wie wir häufig hören, am 7. Tage sollst du ruhen. Und das hat der Herr ja auch gemacht.
Ja, und 6 kommen durch die Welt.
Ein tolles Märchen, das ich jetzt leider nicht erzählen kann. Aber das war sehr bekannt aus dem Brüder Grimm. Da kommen ja auch ganz viele Märchen mit Zahlen vor, ob das jetzt Raben oder Schwäne sind. Und da auch die 12 Jäger und so weiter. Und 6 kommen durch die Welt, kann ich sehr empfehlen zum Nachlesen. Das würde jetzt zu weit führen. Wir lassen das ja jetzt mal bei den Hörern ein Buch mit 7 Siegeln sein. Die dürfen das Siegel dann lösen, indem sie ihre Grimm-Ausgabe hoffentlich wieder hervorholen.
Ja, und wir hätten eigentlich noch so viele Zahlen und so viele Redewendungen für Sie vorbereitet, aber so allmählich kommen wir doch zum Ende. Deshalb würde ich fast vorschlagen, brauchen wir nochmal eine Sendung, in der wir dann bei der 7 weitermachen. Da werden sich die Hörer dann wundern, die bei der Sendung neu einsteigen. Aber Sie haben einfach so viel auf Lager, dass man sagen könnte, das Ganze, das ist schon fast unendlich.
Ja, also ein Fass ohne Boden, könnte man sagen. Und Wir haben ja mit einem Kinderwitz in der ersten Runde aufwarten können. Ein Kinderwitz noch zum Schluss, der wirklich einfach ist. Aber ich mag diese Kinderwitze, zumal ich auf manchen reingefallen bin. Und vielleicht diese 2 ganz kleinen. Was gibt 7 mal 7?
49.
Feinen Sand.
Ah ja. Das ist auch wieder einmal kurz um die Ecke gedacht, aber dieses Mal habe ich nicht so lange gebraucht.
Genau, und vielleicht glaube, als letztes.
Den hat mir mein Neffe sogar schon mal erzählt, ich hätte es eigentlich wissen müssen.
Genau, und als letztes, Herr Bartusch, Sie wollen ja sicher alt werden. Ich habe ein Rezept von einem Kind in einer Grundschule gelernt. Wissen Sie, es ist ein ganz einfaches Rezept. Wer 100 Jahre lang jeden Tag Schokoladenpudding isst, wird sehr alt.
Das stimmt und deshalb empfehlen wir das allen Hörern. Wunderbar. Rolf Bernhard Essig, ich sage herzlichen Dank, dass Sie uns 2 Stunden durch die Welt der Wörter und der Zahlen geleitet haben heute. Und das werden wir sicherlich bald fortsetzen. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch einen sehr schönen Dienstag, liebe Hörer, und Ihnen auch, Herr Essig.
Alles Gute, Herr Bartusch. Bis bald.